Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Schön, dass ihr alle da seid. Zum dritten Assange-Konzert hier in der Musikbrauerei, also das zweite hier, aber das dritte insgesamt. Und Uli, was ist passiert seit dem Juni? Was gibt's Neues?
Was soll es Neues geben? Wir leben immer noch in einem Land der Bedrückung, wir leben immer noch in einem Land der Ängste, der Hysterie. Die Panik ist ein bisschen gewichen, aber nicht großartig. Aber wenn ich jetzt mich so rumgucke und euch in die Augen schaue, dann weiß ich, wir haben ein bisschen was nach vorne gebracht. Ihr bringt gute Gesichter mit, ihr bringt gute Laune mit, ihr bringt einen klaren politischen Verstand mit. Und das ist in diesem Land sowas von selten, dass ich mich sehr freue, dass ihr hier seid. Es gibt ein altes deutsches Volkslied, das kennt ihr alle, das heißt, die Gedanken sind frei. Es war Julian Assange, der seine freien Gedanken in die Tat umgesetzt hat. Er hat das Leak geschafft, er hat es geschafft, über das Verbrechen der USA zu berichten, dieser großartige Journalist. Und in dem Maße, wie sozusagen der Gedanke zur Tat wurde, das ist etwas, was wir alle bedenken müssen, was nicht unkompliziert ist. An dem Tag, wo der Gedanke zur Tat wird, da machen die Herrschenden Schluss. Das wollen sie nicht. Sie wollen nicht die Tat, sie wollen die Tat nicht. Und er sitzt wegen dieser Tat ein. Und er sitzt ein, weil er eine Tat aus den freien Gedanken veranstaltet hat, die uns in die Freiheit führen könnte. In die Freiheit von dieser lästigen, oppressiven USA. Ich bin sicher, das wird uns auf Dauer gelingen und auch das Konzert wird heute dazu beitragen. Und ich sage nochmal, wenn es um die Freiheit von Julian Assange geht, geht es auch um unsere Freiheit. Seine Freiheit, liebe Freundinnen, liebe Freunde, das ist unsere Freiheit. Und deshalb sage ich, free Julian Assange.
Ja, Lü, wir kennen dich als begnadeten Musiker und Singer-Songwriter. Heute bist du mit der Berlin Basisband da. Vielleicht kannst du die kurz mal vorstellen.
Die Basisband. Ja, wir haben uns gefunden vor anderthalb Jahren, zweieinhalb Jahren. Zweieinhalb Jahre schon her? Nee, anderthalb Jahre, ich weiß gar nicht mehr. Jedenfalls, als es verboten war, draußen Musik zu machen. Und das hat uns geärgert als Musiker. Und wir haben also einen Flashmob organisiert. Und zwar eigentlich am Kollwitzplatz am 17. April, glaube ich, war das. Und hat uns verabredet mit 30 Musikern schon. Und als wir dahin kamen, wir hatten das teilweise über Telegram-Kanäle irgendwie kommuniziert, war da genau, wo wir spielen wollten, schon die Polizei. Und wir wussten nicht genau, was machen wir denn jetzt. Und haben dann aber so mundpropagandamäßig gesagt, okay, Helmholtzplatz, Helmholtzplatz. Und dann sind wir also still und leise zum Helmholtzplatz, haben da schnell aufgebaut, das hier encore, dieses tolle Lied gespielt. Und es waren dann 100 Leute da oder so. Und die Polizei hatte das auch nicht mitbekommen. Und als wir fertig waren, kamen die dann. Und dann war schon ein ganzes Zauber vorbei. Und man muss wirklich sagen, das war eigentlich unser tollster Auftritt, weil uns allen ging das Herz auf bei diesem Event und es hat ja auch wirklich gestrahlt und das Lied ist einfach so toll und mitreißend, das ist ja auch so ein bisschen die Hymne geworden von der Bewegung und ja, und dann haben wir aber gesagt, okay, das war jetzt das erste Mal, aber wir machen noch weiter und bestehen jetzt die ganze Zeit und haben auch immer geprobt und das verändert sich, die Leute gehen raus, machen andere Sachen. Es gibt auch verschiedene Ideen, wie man überhaupt so politisch Musik machen will. Einige wollen das radikaler, andere wollen lieber eher schöne Musik machen. Also das ist ein Kommen und Gehen und ist aber ein wilder Haufen und macht super viel Spaß und ist ein bisschen auch unsere Arche.
Also mein Künstlername ist Morgane und unter dem mache ich hauptsächlich Musik.
Kann man sich oder muss man sich als Künstlerin politisch oder gesellschaftlich engagieren?
Ich glaube, Kunst muss gar nichts. Kunst ist ja im Endeffekt etwas, was ich ausdrücken will. Und für mich persönlich ist es total wichtig, weil ich ja Kunst mache, weil ich was zu sagen habe. Das heißt, für mich persönlich im besten Fall setzt sich Kunst für etwas ein und engagiert sich für etwas auch politisch. Und ist einfach eine Stimme für Leute vielleicht, die auch keine Stimme haben oder für etwas. Und deswegen finde ich es persönlich sehr wichtig, ja. Und ich glaube, dass die Welt so aussieht, wie sie aussieht, weil wir emotional gestört sind und auf der emotionalen Ebene sehr viel Trauma passiert ist oder vielleicht auch sehr viele Blockaden. Auf jeden Fall sind wir nicht mehr wirklich verbunden mit uns selbst. selber, auch nicht mit unserer Umwelt, nicht mit der Erde. Und deswegen, glaube ich, passiert auch so viel Mist auf der Welt. Wenn wir wirklich in unserer, ja, emotional, sag ich mal, gesund wären und heil wären, so, dann, glaube ich, ja, wären wir viel menschlicher oder wieder ursprünglich menschlicher. Ja, deswegen, glaube ich, ist ein guter Ansatz.
Wofür lohnt es sich heute zu protestieren?
Aber da gibt es sehr viele Dinge. Also man kann sich, oder der, sag ich mal, der Otto-Normalverbraucher kann sich ja mal fragen, so, bin ich wirklich glücklich so in meinem Leben? Ist mein Leben so, wie ich mir das vorgestellt habe vom Leben? Bin ich wirklich hier auf der Erde, um 24/7 fast irgendwie arbeiten zu gehen, damit ich mir das Dach über dem Kopf leisten kann und damit ich mich abends vor die Glotze setze, mich noch ein bisschen berieseln lasse und dann wieder schlafen gehe? Und das immer weiter, so dieser Alltagstrott. So habe ich mich halt irgendwann gefragt, so, ist das wirklich das Leben? Das kann es doch nicht sein. Dafür bin ich nicht hier. Also das, wofür ich eigentlich da bin oder auch Musik mache, ist, dass ich mich für Gerechtigkeit einsetzen möchte. Und Gerechtigkeit, wie viele andere Themen, hat viele Facetten. Aber besonders heute sind wir hier für die Gerechtigkeit für Julian Assange, dass dieser Mann freikommt, weil er im Endeffekt nichts anderes getan hat, als seinen Beruf auszuüben. Er ist Journalist und hat einfach nur die Wahrheit berichtet. Er hat einfach nur gezeigt, was passiert. Und dass er dafür so bestraft wird und er so behandelt wird, das ist so ein Verbrechen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist so schrecklich, was diesem Mann passiert. Und das Mindeste, was ich dafür tun kann, ist, mit meiner Musik irgendwie, ja, so ein Zeichen zu setzen, auch wenn es vielleicht nur ganz klein ist. Aber zumindest kann ich mir in den Spiegel schauen und sagen, hey, ich habe zumindest versucht, irgendwie was, meinen Beitrag zu leisten. So. Und das sollte jeder machen.
Wie siehst du jetzt die Kunstszene oder die Musik, das Musikbusiness, wenn du jetzt auf die letzten 2 Jahre zurückguckst?
Ganz schwach. Also ich bin schon enttäuscht, muss ich sagen. Auch wenn ich nicht viel erwartet hatte. Aber trotzdem ist es sehr bitter zu sehen, dass eigentlich fast keiner den Mund aufgemacht hat. Und auch Leute, von denen man irgendwie dachte, okay, die sind so ein bisschen kritisch oder so ein bisschen weltverbesserisch unterwegs, sag ich mal, dass einfach nichts kam, gar nichts. Und das ist schon krass. Also auch zu sehen, so dass einfach so, wenn es drauf ankommt, dann halten alle die Klappe.
Muss Kunst sich engagieren, politisch, gesellschaftlich?
So Musik jetzt speziell, also allgemein nicht unbedingt tatsächlich, weil Musik soll Spaß machen hauptsächlich, aber gerade der Hip-Hop, der sollte auch politisch sein, weil der Hip-Hop ist damals entstanden aus einer unterdrückten Gruppe sozusagen, ja, und das ist es heute halt nicht mehr. Es ist halt sehr viel Mainstream einfach und die reichsten Leute, die sind eigentlich Hip-Hopper mittlerweile oder halt super bekannte Popkünstler oder sonstiges. Und der Markt hat sich einfach verändert, weil Hip-Hop ist Mainstream geworden und da gibt es halt diese Sparte, aber es gibt auch noch den richtigen Hip-Hop, wenn man das so sagen will. Und der wird immer noch zelebriert und so, man muss halt einfach nur ein bisschen suchen. Es ist zwar scheiße, dass das andere da ist, aber es gibt auch noch die richtigen Sachen und von daher, der Hip-Hop darf auf jeden Fall politisch sein.
Andererseits hat ja gerade der Hip-Hop irgendwo enttäuscht, weil da waren irgendwie vor ein paar Jahren noch die wildesten Gangster unterwegs. Und wo sind die dann geblieben in der Pandemie? Hat man die nicht mehr gesehen?
Ja, also ich muss sagen...
Hatten die Angst?
Ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht auf jeden Fall, dass sich eigentlich die ganze Szene dazu nicht geäußert hat und nicht Flagge bekannt hat, so bis auf einige wenige, die sich ja so ein bisschen so durch die Blume hinweg halt geäußert haben, so wie Genetik oder zum Beispiel auch dieses Lied German Angst gemacht haben. Das war auf jeden Fall so für die Leute damals schon ein sehr großes Zeichen, aber die scheißen eh auf alles. Und so ansonsten aber war ich sehr, sehr enttäuscht und ich habe dann auch versucht, so das muss ich ganz ehrlich kommunizieren, mich da reinzufühlen. Ja? Und ich merke das selber, wenn ich jetzt 13 Jahre lang Musik mache, ja, und so lange einfach an der Armutsgrenze einfach gelebt habe und so viel Lehrgeld für umsonst gespielt habe und so weiter und so fort. Und ich habe dann jetzt diesen Status, dass ich sagen kann, okay, so, wenn ich jetzt was dagegen sage, dann habe ich ein riesengroßes Problem, halt auf Bühnen zu spielen oder sonstiges. Und dadurch verliere ich meine Existenz. Das heißt, ich habe 13 Jahre lang so viel dafür gegeben einfach und danach verliere ich das einfach, so, weil halt die Medien mich dann einfach so kaputt machen. Ja, wir haben das auch gehabt dieses Jahr, dass wir so gespielt haben auf mehreren Festivals und davor, da wurde dann sehr groß gewettert einfach. Ja, da gab es manche Journalisten, die haben uns dann dumm angeschwärzt einfach bei den Veranstaltern und sonstigen. Und ist aber sehr interessant, es ist nicht mehr so wie vor 7 Jahren, ja, so halt, dass wir dann ausgeladen wurden oder sonstiges, sondern so die Veranstalter, die haben jetzt gesagt, nö, das ist die Spielen, wir kennen die. Nicht mehr mit uns, so, weil also man sieht richtig, wie dieser Wandel einfach passiert, auch bei den Veranstaltern und von daher stabil geblieben.
Ja, ist ja vielleicht auch die Frage, ist es vielleicht auch eine gute Zeit für die Kunst gerade?
Es hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial und ich muss sagen, es hat auch sehr viele neue Künstler jetzt einfach gegeben, die dadurch halt erstmal eine Bühne bekommen haben. Die müssen jetzt halt mal gucken, halt, so wenn jetzt diese ganze Corona-Thematik sich langsam irgendwie so ein bisschen verabschiedet und so ein Kram, halt wie sie so auch als Künstler irgendwie funktionieren können, so weil nur die ganze Zeit Widerstand und es ist alles Kacke und so ein Kram ist natürlich auch kein großes Profil am Ende, aber es hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial und so für die Kunst allgemein, also man sieht jetzt so besonders da, wo gesellschaftlicher Wandel ist, ist eben so die Kunst das Wichtigste, was es halt irgendwie gibt, weil es gibt zum Glück noch die Kunstfreiheit auf eine Art so, aber frag mal Julian, ja.
Hat Kunst die Kraft, die Welt zu verändern?
Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube nicht. Es sind auf jeden Fall Ideen, die Kunst geben kann, so, aber es geht darum, dass sich die Menschheit so halt im Kern verändert auf eine Art und dass sie sich selber stärkt in ihrem Geist. Es ist die Kunst, die kann halt so Denkanstöße geben.
Muss sich ein Künstler engagieren, politisch, gesellschaftlich?
Normalerweise nicht. Ich bin eigentlich nicht so politisch. Aber aus Notwehr kann man das schon mal machen. Besonders, wenn Rechte beschnitten werden, die man doch gerne behalten möchte. Ich war so glücklich, als damals die Mauer gefallen war. Ich habe die 90er geliebt, konnte singen, was ich wollte. Und das möchte ich gern beibehalten.
Was denken Sie von der Kunstszene oder von der Musikwelt an sich? So, die Künstler waren ja doch sehr, sehr leise, gerade die Punks und Rebellen, von denen hat man eigentlich ganz wenig gehört.
Das hat mich schockiert, schockiert mich noch immer, ich verstehe es nicht, ist mir völlig unklar. Zum Glück sind die Kollegen, mit denen ich arbeite, da anders. Aber es gibt ja so viele Bekannte, die hätten uns so geholfen, dass bestimmte Rechte nicht eingeschränkt werden und so. Und Punks, keine Ahnung, was die wollten. Ich dachte, es geht um Freiheit und ein bisschen was saufen manchmal. Oder oft. Es ist nichts und eine große Enttäuschung.
Sie sind ja ein Repräsentant des jüdischen Lieds auch. Das ist ja vielleicht auch besonders interessant. Ich meine, gerade jetzt auch hier in dieser Protestbewegung, weil wir ja immer gerne auch als rechts und dann als nächstes als antisemitisch gelabelt werden. Ich weiß nicht, wie geht's Ihnen da, wenn Sie sowas hören?
Damit geht's mir gar nicht gut, aber ich ziehe mir natürlich die Jacke auch nicht an. Und wenn man alles in Frage stellt, was einen umgibt, dann gibt es immer wieder auch Leute, die dann nach einer einfachen Lösung suchen. Und dann sind ja am Ende, das wissen wir alle, immer wieder die Juden schuld. Da bin ich natürlich die ganze Zeit hellhörig. Ich habe allerdings hier gerade in den Kreisen in Berlin, wo ich auch viel mitgemacht habe, Friedensfest Mauerpark oder Captain Futures Freedom Parade und so, überhaupt nichts dergleichen bemerkt und habe ich auch nicht mit gerechnet. Und warum sollte es auch so sein?
Es fand ja auch gar keine Debatte statt, ne? Ein Teil der Künstler wurde einfach...
Nein. Es gab mal dieses, da bin ich aber nicht so tief reingegangen, die nannten das dann auch rote Linie oder ohne Kunst wird's still und so. Das sind alles ganz lobenswerte Bestrebungen, waren aber irgendwie, gingen am Kern vorbei, besonders wenn man damals dann, obwohl die Erkenntnisse, wenn man wollte, schon da waren, sich dann völlig vermummt mit Maske nur gezeigt hat und alle sind ganz still und haben gebeten um etwas Geld. Ja, wir sind unterstützt worden. Der Staat ist noch nicht ganz im Eimer. Ich protestiere dagegen, dass kein offenes Gespräch stattfindet. Was die Pandemie betrifft, das wissen wir alle, wo waren Wodak und Bhakti bei Maischberger und Co.? Das wäre das Mindeste gewesen. Einfach offen reden. Wenn die anderen die besseren Argumente gehabt hätten, bitteschön. Es ging doch nie darum zu sagen, wir haben Recht und wir haben Recht. Ja, aber anscheinend von offizieller Seite schon. Und das weltweit. Ich war früher, vor diesen berühmten knapp 3 Jahren, war ich immer gern bereit zu sagen, ja, in Deutschland, also die sind aber auch hier und so. Jetzt sehe ich es ja überall so. Das ist auch ein Schock.
Hat Kunst die Kraft, die Welt zu verändern?
Nein. Die Organisationen müssen es. Das ist wie ein Schiff. Kunst liefert den Anker im Gefühlsbereich. Das Schiff wird vom Motor bewegt, der Energie braucht. Und dann braucht es auch Steuerleute, die in der Wissenschaft zum Beispiel beheimatet sind. Nicht in der Wissenschaft, die Karl Lauterbach bemüht, aber in der Wissenschaft, die sich ernsthaft um die großen Rätsel der Welt kümmert.
Worüber lohnt es sich noch zu protestieren heutzutage?
Es lohnt sich eigentlich nicht zu protestieren. Im Ausnahmefall protestiert man also. Von den 600 Liedern, die ich auf Tonträger habe, sind, glaube ich, 450 Liebeslieder. Das sind alles keine Protestlieder. Aber wenn man bei Assange merkt, welches unglaubliche Unrecht, welche Willkür hier einem Menschen angetan wird, dass er jetzt zu Tode gefoltert wird in seinem Isolationsknast. Wenn man erlebt, wie Leute, die gegen den Strich argumentieren oder singen, in den Medien niedergemacht werden, brutalst möglich von diesem Staatskomiker-Duo Krömermann, also Krömer und Böhmermann. Wenn man das erlebt, dann geht einem so das Messer in der Tasche auf, dass es mehr Lust am Leben ist, wenn man protestiert, als wenn man nur Liebeslieder singt.
Warum bist du hier?
Ich kenne Jens Fischer, Rodrian, einen der Künstler, von einem Event in NRW und habe ihn davor auch schon mal gesehen auf einem Festival. Ich kenne sein Album Protestnoten und Armada der Irren und so bin ich auf das Konzert hier aufmerksam geworden.
Warum sitzt Julian Assange im Gefängnis?
Naja, weil er eine Weltmacht blamiert hat. Also, der hat ja gezeigt, was die Amis an Kriegsverbrechen gemacht haben im Irakkrieg über WikiLeaks. Und dafür muss er jetzt zahlen, sozusagen, dafür, dass er eine Wahrheit gezeigt hat, dass er den Mut hatte, das aufzudecken über WikiLeaks. Und was unsere Politiker jetzt machen, ist einfach erbärmlich. Also, keiner setzt sich für ihn ein, auch die meisten Medien nicht, so wie ich das verstanden habe.
Fühlst du dich denn generell gut informiert? Meinst du, wir leben in einem Zeitalter, wo man viele Informationen hat oder eher wenig, oder ja, wenn die eher vor einem versteckt?
An Informationen mangelt es nicht. Jeder kann überall Informationen herbekommen. Ist nur die Frage, ob die Leute das möchten und die Erziehung genossen haben oder das Umfeld zu merken, dass es halt außer den öffentlich-rechtlichen Medien und ein paar privaten Sendern noch mehr gibt.
Ja, hi, ich bin Nina Malaika, Sängerin und Moderatorin und darf heute durch den Abend leiten. Ich mache die Moderation und bin sehr vorfreudig gespannt, wie es diesmal wird. Es ist mein zweites Mal jetzt beim Julian Assange Solidaritätskonzert.
Ja, das letzte Mal war ja auch eine super Stimmung, da war das irgendwie so gelöst, hat man das Gefühl, ja, endlich geht jetzt wieder was. Du hast auch ein ziemlich starkes Statement abgeliefert. Wie ist es jetzt in der Zwischenzeit? Haben sich die Sachen gebessert, weil die Pandemie ja fast vorbei ist, könnte man meinen?
Also aus der Sicht einer Künstlerin, finde ich, hat sich da nichts gebessert. Es ist nach wie vor großes Schweigen im Walde. Im deutschen Künstlertum, sage ich mal, gerade was aus dem Mainstream kam, war ja sehr dürftig. Mehr als Nena und doch immer mehr durchgeknallten Xavier Naidoo hatten wir ja kaum zu verbuchen. Und von daher kann ich sagen, hat sich da nicht viel getan. Und jetzt ist ja die Situation, dass alle von der großen Aufarbeitung sprechen, weil das angeblich ja vorbei ist, das Thema. Und auch da ist ein großes Schweigen im Walde. Und ich bin nach wie vor fassungslos darüber, aber rechne da auch nicht mehr mit einem großen Statement von irgendjemandem. Ich glaube, die Fronten sind geklärt und gesetzt. Und umso stolzer und fröhlicher und bin ich natürlich hier sein zu können. In diesem Kreis von Künstlern, die sagen, wir machen den Mund auf, wir sind nicht zufrieden und happy mit dem, wie es die letzten 3 Jahre gelaufen ist. Und wenn man sich als Künstler definiert, der auch Missstände in der Gesellschaft aufzeigen möchte, dann ist man bei uns auf jeden Fall richtig, sind ja heute wirklich ein paar tolle Namen dabei. Und ich bin so in einem Zustand von akzeptieren, wie es ist und auch sehr glücklich sein, wie es ist, da wo ich stehe.
Jetzt mal generell, denkst du, soll man sich als Künstler engagieren, politisch, gesellschaftlich?
Naja, die Frage ist, für mich stellt sich die Frage da nicht so. Das ist erstmal, es ist eine Typsache, es ist dann irgendwann eine Entscheidungssache. Und auch die Frage, in welchem Metier sieht man sich zu Hause? Wenn man jetzt irgendwie der Mainstream-Entertainment-Branche zugehört, dann ist das sicherlich sehr dumm, sich zu positionieren, weil das ist einfach nicht gerne gesehen. Und dann hast du dich auch aus dem Game rausgeschmissen selber, das muss man aber ganz klar so sagen. Und wenn man aber sagt, ich definiere mich als Künstler, der auch die Zeiten, in denen wir leben, reflektieren. Und da werde ich nachher auf der Bühne auch was zu sagen. Da hat Nina Simone ganz tollen Text vor vielen, vielen Jahren zu rausgebracht. Dann sollte man das bitte tun. Ich würde sagen, ja. Ich kann natürlich aber jemandem anderen nicht vorschreiben, wie er sich selber als Künstler definiert. Ich denke aber, wenn du die Möglichkeit hast, so viele Menschen zu erreichen, dann versuch doch zumindest, sie zu erreichen mit etwas, was positiv ist, was vielleicht wieder ein bisschen mehr zusammenführt. Und da gehört für mich nicht zu, sich irgendwie vor 20.000 Leuten hinzustellen und zum Impfen aufzurufen, weil das waren ja alles gar keine Ärzte oder gar keine Experten, die irgendwie Ahnung gehabt hätten, was da drin ist. Und ich finde, wenn man zu irgendwas aufruft, dann sollte man noch aufrufen zu etwas, wo man noch Ahnung hat. Und das ist doch als Künstler vielleicht einen Blick zu werfen auf Missstände in der Gesellschaft, wo auch Spaltung passiert. Und von daher haben viele, sage ich mal, so ein bisschen Schuster bleibt bei deinen Leisten doch ziemlich verfehlt.
Das heißt also, deiner Meinung nach hat man eine Verantwortung als Künstler?
Also ich finde, man hat eine Verantwortung als Künstler, ja, definitiv.
Ja, man könnte ja vielleicht auch argumentieren, das ist ja vielleicht sogar eine gute Zeit für die Kunst, weil jetzt geht es um was.
Ja, jetzt geht es wieder um was, definitiv. Es ist ja, ich war ja vorher irgendwie auch in vielen verschiedenen Themenbereichen engagiert, aber es hat mich letztendlich nie wirklich betroffen. Dann waren wir irgendwie für Afghanistan und dann waren es irgendwie die Schwarzen und was ist denn das. Und das war alles total wichtig und richtig und ich bin froh, auch dabei gewesen zu sein. Aber ich selber war ja nie benachteiligt. Und jetzt ist es das erste Mal gewesen, dass in Deutschland, in dem Land, wo ich lebe, was passiert ist. Und ich finde, da kann man schon mal aufstehen und irgendwie sagen, hey, okay, hier läuft irgendwie was schief. Aber dazu, wie gesagt, dazu muss man das überhaupt so empfinden. Und das ist ja das große Problem, was wir seit jetzt im dritten Jahr erleben, dass wir so unterschiedliche Perspektiven und Blickwinkel haben auf das, was hier passiert ist. Und je nachdem, zu welchem Schluss derjenige kommt oder der Künstler, hat er sich halt dort oder dort positioniert. Und das müssen wir einfach erstmal akzeptieren. Es ist ja auch im Freundeskreis, wenn ich darüber spreche, mein bester Freund, der sieht die Dinge komplett anders als ich. Und somit hat er eine andere Haltung. Das muss man intellektuell erstmal aber verstehen, um zu schnallen, ah, alles klar, der kann sich gar nicht wie ich positionieren.
Ja, mein Name ist Jens Fischer-Rodrian. Ich wurde damals eingeladen, vor einem guten Jahr von Uli Gellermann an einem Konzert teilzunehmen. In einem ganz, ganz kleinen Lokal, sehr, sehr schnuckelig und das war so ein schöner Abend, dass wir uns gedacht haben, schauen wir mal, was passiert, wenn wir jetzt das Ganze etwas größer aufblasen, mehr Gäste einladen, Talkrunden, Künstler aus unterschiedlichsten Stilrichtungen dazu holen. Und dann kam die zweite Assange-Nacht, die war hier auch schon in der Musikbrauerei, da war auch Nikolai Binner dabei. Also wie gesagt, wir versuchen so genreübergreifend irgendwie zu agieren und das hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, wir machen es weiter in der gleichen Konstellation. Uli und ich begrüßen und laden ein. Ich fange mit meinem Soloabend oder mit meinem Trio an zu spielen. Dann kommen ganz viele Gäste und ganz am Schluss enden wir den Abend oder beenden wir ihn mit der Basisband. Das ist der Live-Teil. Und dann kommt Captain Future und legt bis 2 Uhr morgens noch auf.
Ja, das war ja auch letztes Mal eine super Stimmung. Und ich glaube, es war irgendwie so eine Erleichterung. So, jetzt geht es wieder, jetzt kann man wieder Musik machen. Das steckt ja schon in dem Namen drin, Protestnoten. Also es ist praktisch engagierte Musik. Jetzt die Frage, als Künstler soll man sich, muss man sich, darf man sich engagieren für politische, gesellschaftliche Ziele?
Ja, es ist ein Muss. Also ich glaube, gerade in diesen Zeiten ist es umso wichtiger, dass Künstler die Schnauze aufmachen. Um es ganz profan zu sagen, es ist unglaublich, wie viele Leute sich nicht äußern. Leute, von denen ich gedacht hätte, sie sind sehr laut, wenn es mal wirklich brennt. Genau das passiert gerade nicht. Und umso wichtiger ist es, dass sich alle äußern, die sagen, sie sind, ich sag jetzt mal, kräftig genug auch im Widerstand, was das Feedback angeht. Weil was dir da entgegenschleudert, ist wirklich unter aller Kanone. Ne? Also ich habe 80% meiner Auftrittsorte verloren. Die Leute buchen mich nicht mehr oder viele Lokalitäten sind natürlich auch pleite gegangen, aber es gibt schon sehr viele Leute, die ganz bewusst Abstand zu uns nehmen. Und umso wichtiger ist es, dass wir friedlich mit sehr viel Zuneigung und mit sehr viel Empathie und auch Achtsamkeit, aber trotzdem auch sehr direkt ansprechen, was hier falsch läuft. Und da gehört Wut auch dazu. Ich sage immer so, der Zorn ist gut fürs Erkennen und die Zärtlichkeit oder die Zartheit ist gut fürs Lösen eines Problems. Also was den Umgang vor allem miteinander angeht. Ne? Also ich glaube, das sind die Zeiten, in denen man sagen muss, wenn Künstler sich politisch und gesellschaftlich äußern, dann jetzt. Weil wir haben so viele Krisen, die parallel laufen. Corona ist noch nicht vorbei. Dann kam schon irgendwie die Geschichte mit der Ukraine, mit der einseitigen Berichterstattung. Das Gleiche ging weiter. Ja? Anstatt für den Frieden zu plädieren, wie eine Ulrike Gero, die dann irgendwie sich für Friedensgespräche einsetzt und dann dafür irgendwie in der ZDF-Sendung mehr oder weniger gebrandmarkt wird. Ich meine, das ist unmöglich. Ja? Da setzt sich jemand für Frieden ein. Man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, wie man das tut. Aber sich für Frieden einzusetzen generell ist erstmal, ich hoffe, da sind wir uns einig, aber so sieht's nicht aus bei dem Kriegsgeheul, das gerade auch von der Grünen Partei gerade wieder ausgeht, als von der Seite her, wenn auf die Bühnen, wenn auf die Straßen mit Musik und mit Trommeln, dann bitte jetzt.
Hat Kunst die Kraft, die Welt zu verändern?
Unbedingt. Also ich glaube nicht, dass das Einzige ist, was die Welt verändern kann. Aber Kunst kann Dialoge anstoßen und ohne Dialoge geht gar nichts. Also wir müssen auch lernen, mit den Leuten zu kommunizieren, die uns vielleicht total zuwider sind. Also ich meine, diese Gesprächsangebote, die es gab damals, dass, ich sage jetzt mal, ein Wodak sich in eine Runde setzt mit Drosten und Lauterbach, die waren ernst gemeint. Und da ging es nicht nur darum, den anderen irgendwie an die Wand zu reden. Es ging darum, wir wollen um die beste Lösung ringen. Wenn das von einer Seite nicht gewollt ist und so massiv bekämpft wird, dann weiß man, dass was schiefläuft. Und von der Seite her würde ich sagen, Kunst kann ganz viel für den Dialog tun. Kunst kann abstrakt sein und Leute verbinden. Kunst kann aber auch sehr direkt und auf die 12 sein. Ich glaube, heute Abend werden wir ein bisschen von allem hören. Und deswegen würde ich sagen, jetzt ist die Kunst gefragt.
Für was lohnt es sich noch zu protestieren?
Naja, also im Großen und Ganzen für Frieden. Und wir haben ja nicht nur diesen einen Konflikt, wir haben ja nicht nur die Ukraine. Wir haben so viele Kriege, die weltweit irgendwie so vergessen worden sind. Schaut euch den Jemen an. Was ist passiert im Jemen? Es ist unfassbar. Und das ist komplett verschwunden in den Medien. Also es gibt Ausnahmen, vor allem in den alternativen Medien. Und dazu möchte ich immer wieder sagen, ich möchte aufhören, die alternativen Medien zu nennen. Das sind die Medien im Moment. Und ich würde sagen, lasst uns die ursprünglichen, wie auch immer, die Altmedien, Altmedien nennen oder Konzernmedien und weggehen davon, dass wir uns selber auch diesen Titel geben, Alternativmedien im Sinne von, das hat sowas für die Leute, die jetzt erst dazukommen, was leicht schmuddelig ist, was es aber nicht ist. Wenn ich jetzt an die alternative Liste denke, würde ich sagen, ja, da verstehe ich, dass das was Schmuddeliges hat, weil die Grünen haben nichts mehr mit dem zu tun, was sie mal irgendwie früher ausgesagt haben. Aber von der Seite würde ich sagen, wir haben so viele Dinge, die gelöst werden müssen. Der Transhumanismus, die Übermacht des WEFs, die Verbindung WEF-WHO, diese ganzen wirklich unappetitlichen Dinge, die gerade passieren, wo sehr wenig Leute, eine sehr, sehr kleine Gruppe, eine kleine Elite versucht, ich sag's jetzt mal, es klingt verschwörerisch, aber ich meine, wir sehen ja, was sie versuchen, eine Art Weltregierung zu installieren, zumindest wenn es um Pandemien geht. Das ist ja nun ganz offen ausgesprochen. Es ist ja kein Geheimnis oder keine Spekulation mehr. Und von der Seite denke ich, jetzt ist es umso wichtiger, überall hinzuschauen und sagen, wollen wir das? Sind die Menschen, die diese Entscheidungen fällen, sind die gewählt? Ich habe sie nicht gewählt. Ja? Also von der Seite würde ich sagen, es gibt so viele Themen und ich bitte nur jeden, der irgendwie sich engagieren möchte, sucht euch eins aus oder zwei oder drei und geht auf die Straße und geht auf die Bühnen.
Ich bin Wirtschaftshistoriker, habe ein paar Bücher gemacht über Osteuropa, zuletzt was über Zensur. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich eingeladen bin. Und leite am Verlag, der heißt Promedia.
Soll Kunst sich politisch oder gesellschaftlich engagieren?
Kunst ist immer ein Statement. Ja. Oft ist Kunst nur ein Statement einer individuellen Ausdrucksform. Wenn es aber gesellschaftlich relevant ist, so wie hier, um die Befreiung von Julian Assange, dann bin ich gern dabei und will meinen Beitrag dazu leisten, weil das ist wirklich einer der Menschen, der in unserem Zeitalter wahrscheinlich einer der mutigsten war und ist. Der sitzt seit 10 Jahren nicht im Gefängnis, seit 3 Jahren im Gefängnis, seit 10 Jahren ist er seiner Freiheit beraubt. Und alles, was wir dazu tun können, um das aufzudecken, was da mit ihm passiert, ist wichtig.
Wir kommen ja jetzt auch aus diesen Pandemiejahren und im Grunde war das ja eine riesige Enttäuschung von den Künstlern, dass man da eigentlich nichts gehört hat. Die ganzen großen Rebellen und Punks haben auf einmal geschwiegen. Wie geht's Ihnen damit?
Ja, habe ich auch mitbekommen, überraschend. Also auch die Intellektuellen haben geschwiegen. Sehr viele, nicht alle, Gott sei Dank. Also die sich heute da versammeln, sind jene, die sie nicht geschwiegen haben, auch in der Frage, die jetzt auch in der Frage des Krieges mitten in Europa nicht schweigen. Also und insofern glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man Intellektuelle und Künstler versammelt, die eben den Mainstream Paroli bieten, die das Wort Widerstand nicht als was finden, was es zu bekämpfen gilt, sondern was es zu beleben gilt.
Hat Kunst Ihrer Ansicht nach die Kraft, die Welt zu verändern?
Das ist die Frage. Wer hat die Kraft, die Welt zu verändern? Sie hat auf jeden Fall die Kraft, was aufzuzeigen und Bewusstsein zu schaffen für zum Beispiel eben die Frage von Meinungsfreiheit, die ja da sträflich nicht durchgesetzt wird im Fall von Assange und vielen anderen Fällen auch nebenbei bemerkt. Und diese Aufgabe nimmt sie, glaube ich, wahr, wenn es Künstlerinnen und Künstler sind, die sich da engagieren in die Richtung.
Ja, auf eine gewisse Art könnte man ja vielleicht sogar sagen, es ist eine besonders gute Zeit für die Kunst, weil es geht um was.
Es ist eine hochinteressante Zeit, auch für Intellektuelle, auch für Historiker, so wie mich. Aber es ist eine gefährliche Zeit. Und zwar ist sie vor allem deshalb gefährlich, geopolitisch gesehen, weil die Weltmacht im Abstieg, nämlich die USA mit ihren Vasallen, also mit der NATO und teilweise auch mit europäischen Unionsländern, weil halt die um ihre Hegemonie kämpft. Und Hegemonien, die im Abstieg sind, historisch, haben immer um sich geworfen mit letztlich auch mit Krieg. Und in so einer Situation befinden wir uns.
Kurz noch ein Hinweis, heute Abend haben wir hier auch einen Talk. Was können wir da erwarten?
Ja, ich glaube, es wird um Zensur gehen, es wird um Meinungsfreiheit gehen, es wird um die Kräfte gehen, die Meinungsfreiheit einschränken, und es wird um uns gehen, die diese Meinungsfreiheit uns herausnehmen, die ganz wichtig ist. Meinungsfreiheit und Freiheit hängen zusammen. Und mein Blick ist ein bisschen ein historischer. Also ich habe mich beschäftigt mit Zensur im Laufe der Jahrhunderte, die immer wieder aufgepoppt ist. Und jetzt ist wieder so eine Phase in unseren Breiten, wo Zensur sehr stark aufpoppt. Und ich glaube, es wird eine spannende Debatte. Paul Brandenburg ist dabei. Der hat ohne dies sozusagen ein Gefühl für Gespräch. Und dann gibt es einen Überraschungsgast. Ich freue mich schon auf ihn.
Vielen Dank für die Einladung erstmal. Paul Brandenburg ist mein Name, ich bin Arzt und seit zumindest 2 Jahren jetzt eher vorrangig Publizist und Unternehmer.
Und wir haben dann heute hier einen Talk mit einem Überraschungsgast. Verraten wir jetzt nicht, wer das ist. Heißt das hier Protestnoten, und die ganzen Künstler, die ich jetzt interviewt habe, sind ja alle engagiert, gesellschaftlich, politisch. Wie kommt man da? Ja. Achso, ich hätte jetzt aber gesagt, ich wollte gerade fragen, wie kommt man als Arzt dazu, sich für gesellschaftliche Themen zu engagieren?
Ja, gut, das ist natürlich eine Steilvorlage. Wie kommt man als Arzt dazu, sich zu engagieren? Naja, in der Tat kam ich über die Medizin dazu, und in dem Fall war ja Corona für viele so ein Trigger, nicht ein Auslöser, sich zu engagieren, zu sagen, irgendwas stimmt da nicht. Und in dieser ganzen Corona sogenannten Pandemie ist ja dann viel zusammengekommen, was schon seit längerer Zeit eventuell schiefläuft. Und so engagieren sich selbst Ärzte neben den Künstlern seit neuestem Jahr für politische Veränderungen.
Ja, absolut. Sie haben ja dann auch entsprechende Erfahrungen gemacht.
Ja, kann man so sagen, also wie viele andere auch. Und Hannes Hofbauer zum Beispiel, der heute Abend auch da ist, neben diesem Überraschungsgast, den wir noch haben, den wir nicht erwähnen dürfen, haben wir alle Erfahrungen gemacht mit Zensur, mit sogenannter Cancel Culture, Neudeutsch für Zensur und Ächtung, eine ganz alte Sache, diese Ächtung. Der Überraschungsgast vielleicht auch, wir werden es sehen. Und ich denke, es gibt mehr als genug Gründe, sich zu engagieren dagegen, für Meinungsfreiheit, eigentlich für ganz, ganz urdemokratische Werte, ja.
Wir haben jetzt natürlich über die Pandemie schon gesprochen und die Rolle der Wissenschaft da drin. Es wurde ja dann auch immer die Wissenschaft und nicht genau. Wie bewerten Sie, was ist da
passiert? Ja, die Wissenschaft, das ist wie mit der Wahrheit und die Kirche und der Glauben. Also ich tatsächlich betrachte ich mich als Naturwissenschaftler und als Schulmediziner, das kann man immer nicht so laut sagen, weil gerade so in der kritischen Abteilung sind ja Menschen, die Impfungen eigentlich befürworten, und da komme ich ja her, sind da ja nicht so gern gesehen. Aber die Wissenschaft ist, glaube ich, neben Freiheit und Menschenrecht oder Solidarität so einer der am meisten missbrauchtesten Begriffe der letzten 2 Jahre. Jeder nimmt sie für sich in Anspruch, jeder behauptet natürlich auf Seiten genau dieser Sache zu stehen und kommt dann mit seinen eigenen Regeln, um es zu belegen. Also ich glaube, wir haben in den letzten 2 Jahren erlebt, wie unfassbar subjektiv, wie politisch solche wissenschaftlichen Fakten dann plötzlich sind. Wir haben gerade vor kurzem einen weiteren fürchterlichen Auftritt von Herrn Böhmermann erklärt, der sagte, es sei wissenschaftlicher Konsens, dass es beliebig viele Geschlechter gäbe. Auch da gibt es ja durchaus, sagen wir mal, andere wissenschaftliche Ansichten. Also es ist immer sehr gefährlich, für sich die Wahrheit in Anspruch zu nehmen. Aber auch das ist ein unglaublich altes Problem.
Ja, wobei Wissenschaftler ja bisher immer Sachen falsifizieren, in Frage stellen. Und heute
nicht, aber eben nicht mit Gewissheiten hantieren. Das tun die Theologen, nicht? Das tun die Pfarrer oder ähnliche. Wissenschaftler sagen, wir können Folgendes mit Sicherheit ausschließen oder mit hoher Sicherheit, aber Folgendes nur annehmen. Und wir erleben ja in diesen 2 Corona-Jahren also eine Apodiktik. Wir erleben Menschen, die da vor Kameras treten, Gewissheiten verkünden. Das fing ja mit Angela Merkel an. Die hat ihre Raute gemacht und erklärte, wir werden nun Geld ausgeben, um jeden überflüssigen Tod zu verhindern. Das ist vollkommener Unsinn. Also das ist so absurd, eine Physikerin, eine Naturwissenschaftlerin tritt vor die Presse und verkündet da vermeintliche absolute Gewissheiten. In dem Augenblick wusste eigentlich jeder, der auch nur ein Propädeutikum abgeschlossen hatte, dass das mit Wissenschaft nichts zu tun hat. Ja, und seitdem fliegt dieser Begriff durch die Gegend und hat im Prinzip quasi religiösen Charakter, muss man sagen. Die Wissenschaft wird ähnlich schlecht behandelt wie der Glauben gerade, ja.
Ja, und sie dient ja dann als Rechtfertigung, so, dass die Dinge halt alternativlos sind, weil die Wissenschaft hat gesagt, so muss es gemacht werden und dann.
Das ist die neue Bibel, nicht? Beziehungsweise die Bibel wurde auch für viel missbraucht. Das ist die neue Kirche. Die Wissenschaft entspricht aus meiner Sicht jetzt eher dem Konstrukt Kirche, nicht? Mit einem System von altgedienten, meist älteren Männern, die dann erklären, warum irgendeine Sache irgendwie sein muss. Und wir lernen in den letzten 2 Jahren auch, alte Frauen können alte Männer sein. Das fing ja mit einer an. Es ist ein System von politisch geprägten Dogmen oder von verblüfften Dogmen, bei denen dann alles weitere passend gemacht wird. Und dann werden sich eben die Experten gesucht, die bereit sind, sowas nachzuplappern. Und das richtet ja einen Schaden an der Katastrophales. Ne? Von der Ethik, Frau Alenia Bux, diese Ethikbüchse, über eigentlich renommierte Physiker bis hin zu Ärzten, die dann sich dafür hergeben, muss man wirklich sagen, sich reihenweise dafür hergeben, diese politischen Phrasen nachzusprechen und dann immer abzusegnen, was früher der Segen des der Kirche war, ist heute eben der Spruch am Ende, die Wissenschaft sagt. Es ist eine Katastrophe. Und die Frage ist, wie bauen wir das alles wieder auf? Wie stellen wir da Vertrauen wieder her?
Genau, ich würde jetzt auch sagen oder fragen wollen, ja, hat die Wissenschaft Schaden genommen?
Ja, irgendwie Suggestivfrage, nicht? Hat die Wissenschaft Schaden genommen? Hat das Vertrauen in die Gerichte Schaden genommen? Hat das Vertrauen in die Politik Schaden genommen? Das Vertrauen in die Polizei Schaden genommen? Das Vertrauen in wen hat das Vertrauen keinen Schaden genommen? Die Medien, katastrophaler Zustand. Ich glaube, es hat das Vertrauen an sich Schaden genommen in die Integrität dieser gesellschaftlichen Funktionseinheiten. Und wir erleben ja über diese Zeit auch ein Zusammenkommen von rechts und links. Ehemals linke Ideologen in Anführungsstrichen mit ehemals Rechten finden sich zusammenstellend fest, hey, wir sind beide Demokraten und die anderen scheinen sowas wie Faschisten zu sein. Das ist auch tatsächlich aus meiner Sicht ein positiver Aspekt dieser Sache. Ich versuche es immer positiv zu sehen oder blicke zurück und sage mir in den letzten 2 Jahren, da ist vieles zusammengekommen, was sonst nicht zusammenkäme und daran sehe ich eine Riesenchance und daran wollen wir auch heute Abend anknüpfen.
Ja, das finde ich auch, ja. Man soll ja irgendwie das Silver Lining sehen sozusagen, also das Positive, was da auch rauskommen kann. Wie kann sich jetzt die Wissenschaft davon befreien, dass sie so vor den Karren gesperrt wird? Und gibt es Proteste innerhalb der Wissenschaft oder so wie jetzt hier bei den Künstlern? Wie kann das aussehen?
Ja, die gibt's reichlich. Es ist in der Wissenschaft wie in jedem anderen gesellschaftlichen Bereich. Es gibt die veröffentlichte Wissenschaft, es gibt die wichtigen großen Journals, das sind in der Naturwissenschaft Nature, in der Medizin ist das New England Journal of Medicine. Das sind wenige große Verlagshäuser, das sind ARD, ZDF und Fox News oder Rupert Murdochs Medienkonsortium. Wer da erscheint, der hat angeblich recht, nicht? Der ist der große Star und alle anderen laufen unter ferner Liefen. Wir sehen ja, wenn wir nur die ganz armseligen deutschen Wissenschaftler anschauen, wie Handrosten, diesen Staatsbiologen, der sitzt dann irgendwo in Wanne-Eickel auf dem Dorf und erklärt, er sei richtiger Wissenschaftler, diese marginal wichtigen Kollegen. Also das ist das gleiche Spiel wie in jedem anderen System von gefühlten Wichtigkeiten, ob das jetzt Kunst oder Politik ist. Und permanent findet ja auch gegen diese Menschen da Opposition statt und Rebellion. Da ist die Wissenschaft kein Stück besser als andere Funktionssysteme. Wissenschaft heißt das ständige Hinterfragen, Sammeln von Daten und Neuaufstellen von Theorien. Das ist was furchtbar Banales, das ist keine Magie. Sondern wir sammeln immer wieder Messwerte und schauen dann, ob die Messwerte, die wir jetzt gesammelt haben, irgendwas aussagen über das, was wir davor haben. Und es ist mitnichten Wissenschaft dann zu sagen, das hat alles nichts zu bedeuten. Ich erkläre euch jetzt, wie es zu verstehen ist. Das ist ein dauernder Prozess und letztlich ist es wie in jeder Form von Politik. Ich bin der festen Überzeugung, dass jetzt eine Gegenbewegung kommen wird. Wir erleben es ja schon. Wir erleben, wie Herr Drosten unter Bedrängnis gerät für seine eventuellen Meineid in Sachen dieser Gain-of-Function-Forschung. Und hoffen wir mal, dass sich diese Machtzentralisierung wieder zerschlägt. Das ist ähnlich wie in den freien Medien, wo jetzt Gegenbewegung stattfinden, auch in der Wissenschaft Institutionen wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft mal auf Probe gestellt werden. Die Leopoldina wird aus meiner Sicht völlig abgeschafft. Die hat sich völlig, völlig überlebt. Der Nationale Ethikrat, um Gottes Willen, ja. Also da müsste man im Vorschlaghammer bei und dann entsteht auch wieder Neues.
Aber dann höre ich doch dann leisen Optimismus durch, dass es auch wieder besser werden.
Ich bin echt kein Optimist. Ich hoffe, ich bin Pragmatiker und Realist. Die Sonne geht halt immer wieder auf, nicht? Am Morgen nach der Revolution beginnt der Alltag, heißt es so schön. Und das ist hier auch so. Ja, was müssen wir den Kopf jetzt in den Sand stecken und sagen, alles ist schlimm, so schlimm, wie es gerade ist. Am nächsten Tag muss man neu anpacken und aufbauen, weil was ist die Alternative? was wir erleben aus meiner Sicht, ist ja ein Kampf von technischer Reichweite gegeneinander. Nicht? Wir erleben, wie Machthaber, wie wenige Zirkel sich mit technischen Mitteln der Kontrolle, der Überwachung, der Herrschaftsinstrumente wehren gegen solche Dinge wie Wikipedia oder Wikileaks, solche Institutionen oder den Bitcoin wehren. Also wir haben ja technische Möglichkeiten, uns gegen diese Imperialisten, und ich bin wirklich kein Linksradikaler, das Gegenteil wird mir unterstellt, nicht? Aber wir erleben ganz klassischen Kampf, nicht? Von zentralistischen Herrschaftsbestrebungen gegen Menschen, die sagen, lass mich in Ruhe. Und denen lohnt es sich sehr zu kämpfen, weil wir momentan als wenige technische Mittel haben, da sehr gut zu punkten. Und ich kann jeden nur dazu aufrufen, das zu tun. Wir haben eine Masse von permanent eintreffenden sogenannten Informationen. Technisch gesehen ist eine Information nur etwas wirklich Neues und wir wissen gar nicht, ist das neu. Ja, glaub nichts von dem, was du hörst, und die Hälfte von dem, was du siehst, kann man da immer nur sagen. Aber wer das aktiv tut, wer sagt, jawohl, ich mache mir die Mühe, der hat ja alle Chancen. Also das kann man jetzt mir auch wieder als neoliberal auslegen. Ich bin so ein Mensch, der von Chancengleichheit immer ausgeht und sagt, Mensch, du hast ja alle Möglichkeiten, bedien dich. Ja. Hör jetzt Apolut, schau die Nachdenkseiten an, schau vielleicht bei paulbrandenburg.com mal vorbei oder bei Preradovic und dann mach dir dein eigenes Bild. Wieder mal optimistisch ausgedrückt, für jemanden, der sich die Mühe macht, selbst zu denken, sind es chancenreiche Zeiten, glaube ich. Doch.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.